Schlag gerne den Psalm 99 heute mit auf und das soll unser Predigttext sein. Wir werden den bald auch lesen, aber ich möchte ein bisschen dazu hinführen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, es passiert mir im Leben und gerade in den letzten Tagen ein bisschen häufiger, dass es eine ganze Menge gibt, die Dinge passieren, die man die einem nicht so ganz in den Kram passen, die so ein bisschen dazwischen kommen, die man nicht geplant hat, wo Dinge durcheinander geraten, wo Dinge schief gehen, wo manchmal Fragen aufkommen, wo Zweifel entstehen, Chaos entsteht. Ist nicht so schlimm wie bei Hiob, ja, der nicht mehr wusste, wo hinten und vorne ist, aber doch, manches ist nicht mehr so sortiert, wie man sich's vielleicht wünscht. Und Jesus begegnet einmal einer Frau in Sychar, in Samaria, an einem Brunnen. Bei der war auch einiges im Leben nicht so ganz in Ordnung und einiges nicht so sortiert und einiges durcheinander. Aber Jesus spricht zu ihm und redet mit ihr und sie kommen zu ihrem Gespräch darauf, wo sollen wir eigentlich Gott anbeten? Wie sollen wir Gott anbeten? Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagt die Frau. Unsere Väter haben auf diesem Berg, also sie stehen dort vor dem Gerizim in Samaria, angebetet. Und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Und dann sagt er zu ihr, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Nun, diese Frau hat eine gewisse Ahnung. Da gibt es Gott. Wir sollen ihn anbeten. Aber sie hat keine so richtige Vorstellung, wie sollen wir das eigentlich richtig machen. Passt eigentlich fast so gut auch in unsere nachchristliche Gesellschaft. Die Menschen wissen so ein bisschen was. Ja, ich habe schon mal gehört. Oder manche erzählen, ja, ich bin konfirmiert und ich weiß so ein bisschen was. Aber es ist alles so ein bisschen so ein Schatten, so ein Nebel. So genaues wissen wir nicht und irgendwie ja doch. Und man weiß nicht so recht hinten und vorne. Wo sollte man Gott anbeten? Wie sollte man Gott anbeten? Wen soll man überhaupt anbeten? Es gibt ja viele Möglichkeiten. Und Jesus sagt zu dieser Frau, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Und hier sollten wir uns selbst ab und zu mal auch vielleicht kritisch fragen. Auf welcher Seite muss ich mich denn eigentlich einordnen? Wo muss ich mich einreihen? Bete ich den an, den ich kenne, oder bete ich da jemanden an, den ich gar nicht so richtig kenne? Wie gut kenne ich Gott eigentlich? Wir haben gerade Johannes 8 gelesen, wo Jesus gerade mit solchen Juden auch zu tun hat. Die sagen, ja klar, wir haben Peilung, wir wissen genau, was wir tun. Ja, wir sind Kinder Abrahams und wir beten Gott richtig an. Und Jesus macht ihnen klar, ihr habt keine Ahnung, was ihr tut. Ihr kennt Gott gar nicht. Wohin gehöre ich? Mit diesen Fragen im Hinterkopf wollen wir uns heute diesen Psalm ansehen, in dem uns Gott als der heilige Weltenherrscher vorgestellt wird, vor dem wir niederfallen und den wir anbeten sollen. Und dabei ist es mein Gebet, dass uns dieser Psalm ein Stück näher dahin bringt, dass wir mit Jesus bekennen können, wir beten an, was oder wen wir kennen. Wir beten Gott an, den wir kennen. Lass uns so an diesem Morgen etwas mehr von Gott erkennen und ihn noch besser verherrlichen zu können und diesen Psalm so miteinander lesen. Der Herr ist König. Es zittern die Völker. Er thront auf den Cherubim. Es wankt die Erde. Groß ist der Herr in Zion und hoch ist er über alle Völker. Preisen sollen sie deinen Namen, den Großen und Furchtbaren. Heilig ist er. und die Stärke des Königs, der das Recht liebt. Du hast die Rechtsordnung gegründet und hast Recht und Gerechtigkeit in Jakob geschaffen. Erheb den Herrn, unseren Gott, und fall nieder vor dem Schemel seiner Füße. Heilig ist er. Mose und Aaron unter seinen Priestern und Samuel unter denen, die seinen Namen anriefen, sie riefen zu dem Herrn und er antwortete ihnen. In der Wolkensäule redete er zu ihnen, sie bewahrten seine Zeugnisse und die Ordnungen, die er ihnen gegeben hatte. Herr, unser Gott, du hast ihnen geantwortet. Ein vergebender Gott warst du ihnen, doch auch ein Rächer ihrer Taten. Erhebt den Herrn, unseren Gott, und fallt nieder an seinem heiligen Berg, denn heilig ist der Herr, unser Gott. Da fällt uns beim ersten Lesen wahrscheinlich schon auf, dass wir hier dreimal hören, heilig ist Gott, heilig ist er. Und diesen heiligen Gott gilt es anzubeten. Und darum geht es. Das ist die Anbetung in Geist und Wahrheit, von der Jesus zu der Frau am Brunnen spricht. Anbetung dem heiligen Herrn. So soll auch diese Predigt zu dem Psalm heißen. Anbetung dem heiligen Herrn. Und diese drei Strophen dieses Psalms wollen wir auch in drei Zeitphasen uns ansehen. Anbetung dem heiligen Herrn, der da kommt. Anbetung dem heiligen Herrn, der da ist. Und Anbetung dem heiligen Herrn, der da war. Anbetung dem heiligen Herrn, der da kommt. Als Gemeinde Jesu warten wir voller Sehnsucht auf diesen Tag, an dem unser Herr Jesus Christus wiederkommen wird. Heute in der Lehrstunde haben wir das Ende von Lukas Evangelium angesehen, als Jesus seine Jünger segnet und sie zurücklässt in dieser Welt. Und er auffährt in den Himmel. Und von dort wird er wiederkommen. Von dort wird er eines Tages seine Gemeinde zu sich holen. Wir lesen davon beispielsweise im 1. Thessalonicher Brief in Kapitel 4, Vers 16 bis 18. Der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in die Wolken dem Herrn entgegen und in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert oder tröstet oder ermahnt nun einander mit diesen Worten. Erinnert euch dran, ja, der Herr kommt wieder. Er wird wiederkommen und er wird die Toten auferwecken und wird die Seinen zu sich nehmen in die Herrlichkeit. Aber dieser Tag wird nicht nur ein Tag des Jubels und der Freude sein, wie ihn seine Gemeinde und hoffentlich wir alle erfahren dürfen, die wir auf den Herrn warten, sondern es wird auch ein Tag des Gerichts sein. Ein Tag, an dem jeder vor ihm Rechenschaft ablegen muss. Ein Tag, an dem Gott Gericht spricht und Recht spricht. Und dann werden wir uns vor ihm für unser Leben verantworten müssen. Dann werden wir uns vor Gott, dem Richter, für jede Tat, die wir getan haben, rechtfertigen müssen. Und selbst für jedes Wort, das wir gesprochen haben. Ich sage euch, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts, sagt unser Herr in Matthäus 12, Vers 36. Es kommt Gericht. Aber dieser Tag wird auch noch durch etwas anderes besonders gekennzeichnet sein. An diesem Tag werden alle Menschen Gott als Gott anerkennen müssen und vor ihm erzittern, wie es hier in diesem Psalm heißt. Der Herr ist König. Es zittern die Völker. Er thront auf den Cherubim, es wankt die Erde. Groß ist der Herr in Zion und hoch ist er über alle Völker. Preisen sollen sie deinen Namen, den Großen und Furchtbaren. Heilig ist er. An diesem Tag wird Wirklichkeit werden, dass sich alle, jeder Mensch, ob er will oder nicht, aber jeder Mensch wird vor dem Herrn niederfallen. Jedes Knie wird sich vor ihm beugen, wie es im Philipperbrief auch im 2. Kapitel beschrieben wird, wo Jesus in seinem Heilshandeln beschrieben wird, aber dann geht es auch weiter. Er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und dann geht es weiter. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Dieser Tag wird kommen. Der Herr kommt wieder, um die Seinen zu sich zu holen. Der Herr kommt wieder zum Gericht. Aber der Herr, wenn er wiederkommt, wird jeder Mensch dieser Welt vor ihm die Knie beugen müssen. Und Johannes durfte in der Offenbarung diesen Tag sehen, an dem der Weltenherrscher wiederkommt. Im 5. Kapitel der Offenbarung in Vers 11 bis 14. Und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um den lebendigen Wesen und die Ältesten, und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und den Reichtum und die Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen, und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Was für ein herrlicher Tag. Was für ein Tag des Lobpreises Gottes, der Anbetung des Weltenherrschers, des Königs, der Könige. Und auf diesen herrlichen Tag richtet der Psalmbeter zuerst seinen Blick, zuerst sein Augenmerk hier in diesen ersten drei Versen. Der Herr ist König, es zittern die Völker, er thront auf den Cherubim, es wankt die Erde. Groß ist der Herr in Zion und hoch ist er über alle Völker. Preisen sollen sie deinen Namen, den Großen und Furchtbaren. Heilig ist er. Wie beschreibt er nun diesen künftigen Tag der Anbetung des heiligen Herrn, der da kommt? Der Herr ist König, es zittern die Völker. Es ist ein staunendes, ehrfürchtiges Anbeten vor dem Herrn. Die Gläubigen erbeben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr in einer so ehrfürchtigen Situation seid, wo ihr anfangt zu merken, oh, ich bin ergriffen von dem, was hier vor mir vor sich geht. Aber auch die Feinde zittern vor Angst und Schrecken vor dem Weltherrscher. Die Frommen erbeben in ehrfurchtsvoller Freude. Vielleicht wie ein Ehegatte oder eine Braut bei der Hochzeit und dieser erhabene Moment, in dem sie sich das Ja-Wort geben und sich begegnen und als Mann und Frau in eins vereint werden. Und so das Volk Gottes in diesem unfassbar herrlichen Moment, als der Herr wiederkommt und wir ihn zum ersten Mal wirklich sehen, wie er ist, und wir zittern vor Freude, dass er uns nun zu sich holt. Und auf der anderen Seite fallen die Sünder vor Schreck zusammen und vor Angst und Scheu vor diesem Heiligen, was sich hier vor ihnen auftut. Aber nicht nur die Menschen zittern, es heißt hier, die Erde wankt, die ganze Schöpfung erbebt vor Gott, dem Herrn, Die ganze Erde wird sich vor heiliger Scheu durchdrungen fühlen, wenn offenbar wird, dass Gott auf dem Gnadenthron sitzt, ist der alleinige Herrscher dieser Welt. Groß ist der Herr in Zion, Vers 2. Zion, der Ort, an dem Gott im alten Bund verehrt wurde, der heute in Jerusalem liegt, aber das heutige Zion im neuen Bund, das ist die Gemeinde des Herrn. Das ist die Gemeinde Gottes. Jetzt ist die Gemeinde der Ort, wo Gottes Größe sich erweist und anerkannt und angebetet wird. Und dort enthüllt er seine herrlichen Eigenschaften und er bringt die Herzen zu einer demütigen Huldigung und Anbetung hier in seiner Gemeinde. Aber Gott beansprucht eben nicht nur die Herrschaft über Zion, er beansprucht nicht nur die Herrschaft über seine Gemeinde, über sein Volk, sondern über die ganze Welt. Hoch ist er über alle Völker, heißt es hier. Und dabei wird sein Erscheinen für die Gottlosen ein furchtbarer Schrecken sein. Und das wird uns immer wieder so beschrieben, dass sie darum bitten, lass die Steine auf uns fallen, uns von diesem Angesicht Gottes verbergen, damit wir diesem heiligen Gott nicht begegnen müssen, aber es gibt keinen drinnen. Er wird sie in seiner Gerechtigkeit richten. Er wird sie in Gerechtigkeit mit der Hölle und dem ewigen Feuer strafen. Gott ist eben nicht nur der liebe Gott, dieser, wie sich Menschen ihn vielleicht so überlegen, ja, Gott meint es schon gut mit uns. Ja, da wird nichts passieren, da kommt auch nicht mehr weh. Der lässt schon mal fünfe gerade sein, der drückt ein Auge zu, schwamm drüber. Gott wird Sünde doch nicht bestrafen. Aber Gott ist in Wahrheit der Unbestechliche, der furchtbare und erschreckende Weltenherrscher. Der Herr, euer Gott, er ist der Herr der Götter und der Herr der Herren, der große, mächtige und furchtbare Gott, der niemanden bevorzugt und kein Bestechungsgeschenk annimmt, heißt es in 5. Mose 10, Vers 17. Gott ist keiner, der sagt, ach komm, guck weg, ist egal, mach, was du willst. Gott nimmt das ernst, was wir tun. Und er wird die Sünde nicht einfach so beiseite schieben und sagen, egal. Nein, er wird sie richten. Und die Menschen, die das verstehen, in diesem Moment, wenn er wiederkommt zum Gericht, werden zittern. Und Angst haben und erschrecken, weil sie es bis dahin einfach nicht wahrhaben wollten. Er ist furchtbar, er ist unbestechlich. Und so wird sein Erscheinen für diejenigen, die nicht in Christus sind, ein wahrhafter Schrecken sein. Ein furchterregender Schrecken. Ein Schrecken, dem sie nie wieder entkommen. Bis in alle Ewigkeit werden sie Zähne knirschen in der Hölle, im ewigen Feuer, Qual und Schmerz leiden. Aber Gottes Erscheinen zum Gericht ist für uns Anlass und Grund, seine unbestechliche Heiligkeit zu preisen und zu verherrlichen. Wir sind verpflichtet, Gott auch als den zu preisen, der mit seinem Schrecken kommt, der den Gottlosen straft, anzubeten. Sang Israel nicht dem Pharao und seinem Heer, der den Pharao und sein Heer ins Schilfmeer stieß, denn seine Güte währt ewiglich. Der schreckliche Vergelter ist ebenso zu preisen wie der liebevolle Erlöser. Gott möchte auch dafür gepriesen werden, dass er den Gottlosen straft, dass er Gericht übt. Gott möchte gepriesen werden, dass er in Gnade erlöst. Und dabei gibt es einen Grund für die Anbetung des kommenden Weltrichters, der uns hier genannt wird. Heilig ist er. Anbetung dem heiligen Herrn, der da kommt. Ein zweites Anbetung dem heiligen Herrn, der da ist. Viele Gläubige unserer Tage freuen sich darauf, dass Jesus in Zukunft wiederkommt und seine Herrschaft antritt und seine herrliche Herrschaft sichtbar wird. Und er in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Und wir haben vorhin schon gehört, wenn dieser Tag anbricht, es wird ein Tag der Freude, der Anbetung, des Jubels sein, wenn wir als seine Gemeinde entrückt werden oder auferstehen von den Toten und ihm begegnen und in die Herrlichkeit einziehen dürfen, in seine Gegenwart. Wie wunderbar, wie schön, wie herrlich. Aber viele meinen, dass bis dahin die Welt nicht von Gott regiert wird, sondern vom Teufel. Und immerhin nennt Paulus den Teufel einmal den Gott dieser Welt in 2. Korinther 4, Vers 4. Und dabei übersehen manche, dass Jesus heute schon diese Welt beherrscht. Der Teufel hat seit Jesu Tod und Auferstehung keine Macht mehr. Johannes 12, Vers 31, jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden, sagt unser Herr. Jetzt. Der Teufel ist besiegt. Wir lesen davon, dass der Ankläger den himmlischen Thronsaal verlassen muss in Offenbarung 12. Und an anderer Stelle erfahren wir ganz klar, wer heute die Welt beherrscht, wer der wahre Weltenherrscher ist. Im Kolosserbrief im ersten Kapitel, Vers 15 bis Vers 17. Jesus Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen worden und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und etwas später im Kapitel 2, Vers 10 und dann Vers 15, er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Er ist das. Jetzt. Er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm, in Jesus, hat er den Triumph über sie gehalten. Wir können hier noch einige Stellen anführen, die genau das klar bezeugen. Jesus Christus ist heute, ist jetzt Herr über diese Welt. Er beherrscht sie. Er ist der Herr. Er regiert diese Welt. Und ihn sollen wir anbeten. Anbeten dem Heiligen, der da ist. Jesus Christus regiert jetzt in Gerechtigkeit. Das ist der Inhalt der zweiten Strophe dieses Psalms, die Verse 4 und 5. Die Stärke des Königs, der das Recht liebt. Du hast die Rechtsordnung begründet und hast Recht und Gerechtigkeit in Jakob geschaffen. Erhebt den Herrn, unseren Gott, und fallt nieder vor dem Schemel seiner Füße. Heilig ist er. Gott liebt das Recht, heißt es hier. Gott liebt das Recht. Er ist ein gerechter Herrscher. Er missbraucht seine Allmacht nicht. Er ist nicht ein Tyrann, der einfach sagt, ich habe die Macht und ich mache, was ich will, egal was da ist, sondern er ist ein gerechter Herrscher. Er liebt das Recht. Wie herrlich. Die Menschen fechten in unseren Tagen immer wieder Gottes Weltregierung an und setzen sich hin, darüber zu urteilen, ob Gott jetzt das Richtige tut oder nicht, oder wie kann Gott das zulassen, dass es so ist oder nicht. Aber die Gottlosen, Gottseligen des Alten, der Alten waren eines ganz anderen Sinnes. Sie waren überzeugt, dass alles, was der Herr tut, recht sei. Anstatt ihn irgendwie zur Verantwortung fordern, von ihm fordern zu wollen, beugen sie demütig die Knie vor ihm. In seinem Willen, in der Gewissheit, dass er sich in seiner Allmacht dazu verbürgt hat, die Gerechtigkeit zu fördern, Recht zu handeln und sein Recht auszuüben. Der Herr, unser Gott, zerstört jedes unrechte System und das Recht bleibt bestehen. Wir haben nicht, ihn zur Rechenschaft zu ziehen und in Frage zu stellen, auch wenn wir manches nicht verstehen können. Aber wir dürfen wissen, Gott ist gerecht. Bis heute ist aber Gottes gerechte Weltherrschaft noch keine allumfassende Wirklichkeit. Noch versucht der Teufel alles und jedes, was in seiner Macht steht, zu verhindern, dass Jesus Christus herrscht und regiert. Er ist zwar nicht mehr der Herr der Welt, aber er wütet noch in dieser Welt und er versucht, so viel Schaden wie möglich anzurichten. Er rebelliert. Und er versucht, dieses Reich Christi irgendwo zu Fall zu bringen, seine Christi-Herrschaft in Frage zu stellen. Aber an einem Ort hat Gott bereits sein gerechtes Königreich errichtet. Hier heißt es in Vers 4, du hast die Rechtsordnung begründet, hast Recht und Gerechtigkeit in Jakob geschaffen. Noch ist die vollkommene Weltenherrschaft nicht sichtbar Wirklichkeit in dieser Welt. Jesus ist Herr über alles, aber der Teufel versucht noch viel kaputt zu machen. Aber hier gibt es einen Ort, da ist es anders. In Jakob heißt es hier. In seinem Volk. Jakob, der andere Name für ihn, den Gott ihm gibt, ist Israel. Im alten Bund. Und Gottes Volk im neuen Bund, in der Gemeinde. Das ist der Ort, wo heute Jesus schon sichtbar regiert. Im Epheserbrief im ersten Kapitel lesen wir in Vers 20 und folgende: Die Macht seiner Stärke hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in den zukünftigen genannt werden wird. Also Jesus regiert jetzt im Himmel. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Jesus regiert heute im Himmel. Seine Regentschaft auf Erden wird in der Gemeinde sichtbar. Und der Rest der Welt, auch der entgleitet nicht seiner Macht, aber er ist angefochten und immer wieder versucht der Teufel dort, seine Macht auszudehnen. Jesus Christus ist jetzt und heute das Haupt seiner Gemeinde. Hier regiert er in Gerechtigkeit und die Pforten des Hades werden diese Gemeinde nicht überwinden. Gott hat seine gerechte Herrschaft in seinem Volk angetreten. Jesus Christus regiert als gerechter, sündloser, heiliger König über sein Volk, über die Gemeinde. Und diese Wahrheit bringt uns dazu, Christus in Geist und Wahrheit anzubeten, wie es hier in Vers 4 bis 9 beschrieben ist: Die Stärke des Königs, der Recht liebt. Du hast die Rechtsordnung begründet und hast Gerechtigkeit in Jakob geschaffen. Erhebt den Herrn, unseren Gott, und fallt nieder vor dem Schemel seiner Füße. Heilig ist er. Anbetung dem Heiligen, der da ist. Besonders in seiner Gemeinde. Und ein drittes: Anbetung dem Heiligen, der da war. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der so in seinem Herzen immer noch so zweifelt und fragt: Ist es wirklich wahr? Ist es wirklich wahr, dass der heilige Herr kommen wird? Ist es wirklich wahr, dass er jetzt schon über diese Welt herrscht und in seiner Gemeinde regiert? Für dich bringt die dritte und die letzte Strophe dieses Psalms einen ganz besonderen Trost. Anbetung dem heiligen Herrn, der da war. Gott, der heilige Weltenherrscher, hat sich nämlich auch schon in der Vergangenheit offenbart. Vers 6 bis Vers 9. Mose und Aaron unter seinen Priestern und Samuel unter denen, die seinen Namen anriefen, sie riefen zu dem Herrn und er antwortete ihnen. In der Wolkensäule redete er zu ihnen, sie bewahrten seine Zeugnisse und die Ordnungen, die er ihnen gegeben hatte. Herr, unser Gott, du hast ihnen geantwortet. Ein vergebender Gott warst du ihnen, doch auch ein Rächer ihrer Taten. Erhebt den Herrn, unseren Gott, und fallt nieder vor seinem heiligen Berg, denn heilig ist der Herr, unser Gott. Drei herausragende Männer aus der Geschichte Israels, aus einer Zeit vor den Königen Israels, aus der Zeit des alten Bundes, werden hier herausgegriffen, stellvertretend für die Offenbarung Gottes in dieser Zeit. Mose, sein Bruder Aaron und Samuel. Und vier Dinge kennzeichnet ihre Gottesbeziehung. Die wollen wir uns der Reihe nach ansehen. Ein erstes: Sie rufen Gott an. Das ist das Erste, was wir von diesen drei Männern erfahren. Sie rufen Gott an. Sie sind Beter. Sie sind Anbeter des heiligen Herrn. Vers 6. Mose und Aaron unter seinen Priestern und Samuel unter denen, die seinen Namen anriefen. Sie riefen zu dem Herrn und er antwortete ihnen. Viele von euch, die das Alte Testament kennen, die kennen diese Begebenheit, als das Volk auszieht und durch die Wüste zieht und dann gegen Amalek kämpfen muss. Und Mose steht auf dem Berg und erhebt die Arme. Und solange er diese Arme emporhebt, was ein Ausdruck des Gebets ist, ist die Armee siegreich. Und dann kommen sie und stützen ihn, damit sie den Kampf auch gewinnen. Aber Mose steht als Beter auf dem Berg und solange er betet, sind sie siegreich. Oder denkt daran, wie er für das Volk vor Gott eintritt. Er ist auf dem Berg und kriegt die 10 Gebote und es dauert dem Volk zu lange und sie machen dieses goldene Kalb und fallen in furchtbaren Irrglauben. Und Mose, heißt es dann in 2. Mose 32, Mose spricht zu dem Volk ab Vers 30 dort, ihr habt eine große Sünde begangen. Ja, das war eine große Sünde, dieses Götzenbild, dieses Kalb als sichtbaren Ausdruck Gottes darzustellen und irgend sowas. Ja? Ihr habt eine große Sünde begangen, doch jetzt will ich zum Herrn hinaufsteigen. Vielleicht kann ich Sühnung für eure Sünden erwirken. Darauf kehrte Mose zum Herrn zurück und sagte, ach, dieses Volk hat eine große Sünde begangen. Sie haben sich einen Gott aus Gold gemacht. Und dann hört, und nun, wenn du doch ihre Sünden vergeben wolltest, wenn aber nicht, so lösche mich denn aus deinem Buch, das du geschrieben hast, aus. Mose stellt sich hin und tritt für dieses Volk ein. Dieses rebellische, götzendienerische Volk. Und er sagt, Gott, bitte, bitte vergib ihnen. Bitte schaff ihnen Raum zur Sühne. Bitte bedecke diese Schuld. Und wenn nicht, dann lösche meinen Namen aus. Was für ein Gebet. Und dann finden wir Aaron, wie er mit der Räucherpfanne in der Hand als ein Symbol der priesterlichen Gebete die Plagen abwehrt, die nach der Rebellion der Rotte Koras im Lager ausgebrochen sind. Und wir finden auch Samuel als einen großen Fürbitter für sein Volk in 1. Samuel 7, Vers 8 und Vers 9. Da sagt die Söhne Israel zu Samuel, lass nicht ab für uns zu dem Herrn, unserem Gott, um Hilfe zu schreien, lass, dass er uns aus der Hand der Philister rettet. Und Samuel nahm ein Milchlamm und opferte es ganz als Brandopfer für den Herrn. Und Samuel schrie zu dem Herrn um Hilfe für Israel. Und der Herr erhörte ihn. Und immer wieder sehen wir diese Männer, wie sie selbstlos vor Gott auf die Knie fallen, um ihn anzurufen, um ihn anzubeten. Dabei erfahren sie etwas Herrliches. Gott antwortet ihnen auf ihr flehentliches Gebet. Es ist nicht nur sinnlose Mühe, nein, als zweites Gott antwortet ihnen. Noch einmal unsere Verse, Mose und Aaron unter den Priestern und Samuel unter denen, die seinen Namen anriefen. Sie riefen zu dem Herrn und er antwortete ihnen. In der Wolkensäule redete er zu ihnen. Und in Vers 8, Herr, unser Gott, du hast ihnen geantwortet. Das Gebet von Mose, das Gebet Aarons, das Gebet Samuels, das verpufft nicht einfach irgendwie und ist fort. Ganz im Gegenteil, Gott hört ihr Gebet. Und jeder von den dreien ist in diesen Riss getreten. Das Volk hat Dummheiten gemacht. Es hat gesündigt. Es hat rebelliert. Aber sie sind eingetreten für das Volk und haben gebetet und gefleht und Gott angerufen und Gott hat ihnen geantwortet. Diese Männer waren wahre Anbeter des Heiligen gewesen. Und Gott hört ihr flehentliches Gebet. Gott hört ihr flehentliches Gebet. Was ist das für uns für ein Ansporn, dass wir es ihnen gleich tun? Dass wir Beter werden oder im Gebet leben wie diese Männer. Wie herrlich. Beten ist nicht Meditation in Selbstbeschäftigung und irgendwas auch immer. Gebet endet nicht an der Zimmerdecke, sondern Gebet. Wenn wir flehentlich vor den Herrn kommen, um zu beten, dann hört er dieses Gebet. Und liebe Brüder und Schwestern, der Raum eine Etage tiefer, Mittwochabend, das ist die Herzkammer dieser Gemeinde. Wenn wir dort zusammenkommen und Gott im Gebet anrufen, dann tun wir das, was Gott gefällt. Und wie oft dürfen wir bekennen, Gott hört Gebet. Und Herr, lehre uns, gleich einem Mose die Hände zum Gebet zu erheben und Amalek zu besiegen, gleich Aaron das Räucherwerk zwischen die Lebenden und Toten zu werfen, um die Plage abzuwerfen, werden und gleich einem Samuel das schuldbefolgenden Volk zu sagen, es sei ferne von mir, mich also vor dem Herrn zu versündigen, dass ich ablassen sollte, für euch zu beten. 1. Samuel 12, Vers 23. Ich höre nicht auf, für euch zu beten, sagt er. Diese Männer riefen Gott an, flehentlich, eindringlich, unnachgiebig. Sie haben mit Gott gerungen im Gebet. Und Gott antwortet ihnen. Gott hört ihr Gebet. Und noch etwas weiteres kennzeichnet ihre Beziehung zu Gott. Ein drittes, sie sind Gott treu. Vers 7. Sie bewahrten seine Zeugnisse und die Ordnungen, die er ihnen gegeben hatte. Und das lesen wir unzählige Male in den Mosebüchern. Mose tat, wie der Herr ihm geboten hatte. Das ist wie ein Refrain, der von vorne bis hinten durch diese Bücher durchgeht. Gott sagt, mach so. Und Mose macht es genauso. Mose und Aaron und Samuel waren bibeltreue Männer, die Gottes Wort bewahrt haben, die Gottes Wort befolgt haben. Sie haben nichts davon weggenommen, sie haben nichts dazugefügt. Sie haben Gott genau so gehorcht, wie er es ihnen geboten hat. Was für ein Vorbild. Was für ein herrliches Vorbild. Sie haben Gott beim Wort genommen und genau das gemacht. Aber sie waren nicht sündlos. Ein viertes, Gott vergibt ihnen ihre Schuld. Vers 8. Ein vergebender Gott warst du ihnen, doch auch ein Rächer ihrer Taten. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt hier, du warst für sie ein Gott, der ihnen ihre Schuld vergibt. Trotzdem ließest du sie für ihre Vergehungen die Strafe tragen. Boah, dieser Vers hat Ausleger den Kopf zerbrochen. Wie kann das jetzt sein? Wie passt es zusammen? Wie können hier zwei so scheinbar gegensätzliche Dinge auf einmal so dicht beisammen stehen? Du hast ihnen die Schuld vergeben und dass sie die Strafe für ihre Vergehungen tragen lassen. Auf der einen Seite wird gesagt, dass Gott ihnen vergibt, auf der anderen Seite, dass sie für ihre Sünde bestraft werden. Wie passt das zusammen? Nun, es passt sehr gut zusammen, denn das ist die Wirklichkeit. Sehen wir uns einmal Mose an. Mose wird von Gott gelobt. In 4. Mose 12, Vers 3, als der demütigste Mann, den es gibt oder je gegeben hat. Der Mann Mose war sehr demütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Boah. Unfassbar, was für ein Zeugnis Gottes über diesen Mann. Er war demütig. Ich meine, überlegt euch mal, er hat das Volk aus Ägypten geführt, er hat vor dem Pharao krasse Dinge gemacht, mit diesen 10 Plagen, er ist durch das Rote Meer marschiert. Das war ein Anwärter für den Nobelpreis. Also mal ganz ehrlich, also er war der demütigste Mann, heißt es. Mose ist ein Mann Gottes, dem Gott sich auf eine außerordentliche Weise offenbart hat. 2. Mose 33, Vers 11. Der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit einem Freund redet. Gewaltig, oder? Und Mose ist ein Glaubensheld, der auch für uns ein großes Vorbild ist. Vor 2 Wochen haben wir in der Predigt davon gehört. Hebräer 11, Vers 24 bis 26. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Und er zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Der demütigste Mann, spricht von Gott, mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Er ist uns ein Glaubensvorbild, ein Glaubensheld, ein Mann, dem wir nacheifern dürfen. Aber für Mose und Aaron gibt es auch ein Meriba. Und Mose und Aaron handeln dort so eigensinnig und im Unglauben, dass Gott sie daraufhin straft. 4. Mose 20, Vers 12 sagt er zu ihnen, weil ihr mir nicht geglaubt habt, mich vor den Augen der Söhne Israel zu heiligen. Darum sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen geben werde. Was für eine Strafe. Wie hat sich Mose für dieses Volk aufgeopfert? Aber Gott lässt es nicht einfach so stehen, dass er an dieser einen Stelle, dieses eine Mal, nicht gemacht hat, was Gott befohlen hat. Nicht in der Art, wie es Gott befohlen hat. Weder Mose noch Aaron dürfen das verheißene Land einziehen. Gott straft ihre Sünde. Er vergibt den Sündern, aber ihre Sünde straft er. Ein Gärtner hasst das Unkraut umso mehr, wenn es sich in einem Beet mit besonders kostbaren Blumen befindet. Beachtet, Gottes Heimsuchung der Sünde und seine Vergebungsgnade schließen sich nicht aus und Gottes Vergebungsgnade nicht die Heimsuchung der Sünde und die Bestrafung derselben. Diese Wahrheiten gehören durchaus zusammen, sie sind kein Widerspruch. Und es darf uns auch eine Warnung sein, selbst wenn wir unter der Gnade Gottes leben. Und im Römerbrief Kapitel 6 hatten wir heute auch schon gelesen. Ja? Lass uns die Sünde nicht leicht nehmen. Da kam die auf die Idee zu sagen, ja, da müssen wir ja noch mehr sündigen, damit Gott noch gnädiger sein kann. Was für ein Wahnsinn. Nein, natürlich nicht. Gott wird die Sünde strafen, auch in unserem Leben. Aber wir haben hier gesehen, dass diese Gottesbeziehung, dieser drei Anbeter des Heiligen von vier Dingen gekennzeichnet sind. Sie rufen Gott an, Gott antwortet ihnen, sie sind Gott treu und Gott vergibt ihnen ihre Schuld, auch wenn er ihre Sünde straft. Und so ist auch dieser Blick in die Vergangenheit, auf diese drei Beispiele, diese drei heiligen Männer, ja, man könnte sie praktisch also auch als Glaubenshelden in Hebräer 11 wieder genauso unterbringen. Ja, also genau dieser gleiche Gedanke, guckt euch die an, was die erlebt haben mit Gott. Ja. Auch dieser Blick in die Vergangenheit ist da und ist für uns ein Grund, den Herrn anzubeten in Vers 9. Erhebt den Herrn, unseren Gott, und fallt nieder an seinem heiligen Berg, denn heilig ist der Herr, unser Gott. Anbetung dem heiligen Herrn, der da kommt, der da ist und der da war. Und gerade an denen dürfen wir uns auch trösten und stärken, weil wir wissen, ja, Gott ist da. Gott war auch bei ihnen da. Gott ist heute da und Gott wird wieder kommen. Vielleicht ist es euch auch aufgefallen, dass ich jetzt irgendwie gar nichts dazu gesagt habe bisher, wo diese Anbetung stattfinden soll. Und in diesem Psalm wird mehrmals ein Ort genannt. Hört mal zu, in Vers 1. Der Herr ist König, er thront auf den Cherubim. Vers 2. Groß ist der Herr in Zion. Vers 5. Erhebt den Herrn, unseren Gott, und fallt nieder vor dem Schemel seiner Füße. Und Vers 9. Erhebt den Herrn, unseren Gott, und fallt nieder an seinem heiligen Berg. Also, das sind schon Dinge angesprochen, wie Cherubim, wie Zion, der Schemel der Füße Gottes und der heilige Berg. Und das bezieht sich in alttestamentlichen Zusammenhang für den alttestamentlichen Beter ganz sicher auf diese Bundeslade, die mit Cherubim geschmückt ist, die im Tempel steht in Jerusalem oder in der Stiftshütte vorher, ja, die dann als Schemel seiner Füße bezeichnet wird. Und Gott gefiel es dort, sich seinem Volk zu offenbaren. Dort begegnen sie dem vergebenden und gnädigen Gott. Durch Opfer und die Sühnung am alljährlichen Versöhnungstag dürfen die Gläubigen auch auf die Versöhnung mit Gott vertrauen. Aber dort in Jerusalem, an diesem Ort, wo diese Bundeslade steht, werden heute Abend im Lesungstext noch von drei großen Festen lesen, in denen das Volk, oder die Männer zumindest im Volk, dreimal im Jahr auch dorthin kommen sollten, um dort Gott anzubeten. Und auch im Tempel des Neuen Bundes, Moment langsam, dass diese Versöhnung, dieser Ort, dieser der Tempel, diese Bundeslade, der Ort der Versöhnung, gerade am Versöhnungstag, wo der Hohepriester ein einziges Mal im Jahr, nachdem er sich gereinigt hatte, dort auch hineingehen durfte, um Gott dort anzubeten. Dieser Ort ist ein Schatten dessen, was im neuen Bund in Jesus Christus erfüllt ist. Dieser Ort, diese Bundeslade mit den Cherubim oben drüber, dieser sogenannte Gnadenstuhl der Versöhnung, ist heute nach Römer 3, Vers 25 der gekreuzigte Herr Jesus Christus selbst. Er ist für uns dieser Gnadenstuhl, diese Bundeslade, der Ort der Anbetung Gottes. Und ihm allein gebührt die Ehre und Anbetung. Und auch der Tempel im Neuen Bund ist nicht mehr ein Ort irgendwo in Jerusalem, sondern Jesus Christus selbst, Johannes 2. Sein geistlicher Leib, die Gemeinde, an dem Gott verherrlicht wird. Epheser 2 oder 1. Korinther 3. Heute beten wir den heiligen Herrn dieser Welt nicht mehr an einem bestimmten Ort an, wo wir hinpilgern müssen, wie Jerusalem, sondern in Geist und Wahrheit und ganz besonders dort, wo seine Gemeinde zusammenkommt. Und wir beten zu Jesus Christus, diesem Sühneort, diesem Fußschemel, dieser Bundeslade, die er in Person ist. Dass sich so die Anbetung vom Alten zum Neuen Bund völlig radikal verändern würde, das ist auch, was Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen besprochen hat. Da reden sie davon, ob wir an diesem oder an jenem Berg anbeten sollen. Und Jesus sagt zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da werdet ihr weder auf diesem noch Berg anbeten, noch in Jerusalem den Vater anbeten, sondern den Geist und Wahrheit. Und diese Stunde ist heute da. Wir haben keinen Ort mehr, wo wir hinpilgern müssen. Heute beten wir den auferstandenen Christus in Geist und Wahrheit an. Anbetung dem heiligen Herrn, der da kommt, der da ist und der da war. Hat uns dieser Psalm heute ein kleines Stück näher dahin gebracht, dass wir mit Jesus sprechen können. Wir beten an, was wir kennen. Ich hoffe. Haben wir ein bisschen mehr verstanden, dass der heilige Herr kommen wird, die Welt zu richten und sich dann jedes Knie vor ihm beugen muss? Haben wir etwas mehr verstanden, dass dieser heilige Herr auch heute der Herr ist über alles, was in dieser Welt geschieht und selbst in seiner Gemeinde regiert? Haben wir etwas mehr verstanden, dass der heilige Herr auch früher schon das flehentliche Gebet seiner Knechte erhört hat, dass er ihnen die Sünde vergeben hat, aber sie auch dafür zur Rechenschaft gezogen? Wenn wir da etwas mehr davon verstanden haben, dass der heilige Gott in seiner Herrlichkeit, in einem unzugänglichen Licht wohnt und uns dazu geschaffen hat, dass wir ihn anbeten, dass wir ihn verherrlichen, dann lasst uns das tun. Lasst uns nicht nur diesen Psalm lesen, sondern lasst uns vor ihm niederfallen und ihn anbeten. Anbetung dem heiligen Herrn, der da kommt, der da ist, der da war. Lasst uns solche Beter sein. Der Herr ist König, es zittern die Völker. Er thront auf den Cherubim, es wankt die Erde. Groß ist der Herr in Zion und hoch ist er über alle Völker. Preisen sollen sie deinen Namen, den Großen und Furchtbaren, heilig ist er. Die Stärke des Königs, der das Recht liebt, du hast die Rechtsordnung begründet und hast Recht und Gerechtigkeit in Jakob geschaffen. Erheb den Herrn, unseren Gott, und fallt nieder vor dem Schemel seiner Füße. Heilig ist er. Mose und Aaron unter seinen Priestern und Samuel unter denen, die seinen Namen anriefen, sie riefen zu dem Herrn und er antwortete ihnen. In der Wolkensäule redete er zu ihnen. Sie bewahrten seine Zeugnisse und die Ordnungen, die er ihnen gegeben hatte. Herr, unser Gott, du hast ihnen geantwortet. Ein vergebender Gott warst du ihnen, doch auch ein Rächer ihrer Taten. Erhebt den Herrn, unseren Gott, und fallt nieder an seinem heiligen Berg. Denn heilig ist unser Gott. Wenn dieser Psalm etwas bewirken will in uns, dann dies. Dass wir heute schon niederfallen und unsere Knie beugen und ihn anbeten. Denn heilig ist der Herr, unser Gott. Amen. Das wollen wir tun. Lasst uns beten.